Ich schaue gerade auf ein Kinderfoto von meiner Schwester und mir. Da sind auch Hella und Polly drauf. Zwei Ponys. Die standen auf der Weide in der Nähe von unserem Zuhause. Wie behütet wir aufgewachsen sind, in dem Haus mit Garten, mit Oma und Opa. Das war wirklich heile Welt damals, mitten im Herzen des Ruhrgebiets. Das Mädchen, mit dem ich gleich spreche, hat als kleines Kind die Hölle erlebt. Mira ist jetzt 11 und ich weiß noch nicht viel über sie, nur dass sie vor 5 Jahren aus dem Irak nach Deutschland geflohen ist, mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Mira lebt seitdem im SOS Kinderdorf in Norderstedt-Haxheide und da treffe ich sie jetzt.
Befragt, Menschen, die bewegen, der Podcast mit Bianca Bödecker.
Hallo zusammen, hallo Mira,
hallo,
hallo Anke,
hallo.
Schön, dass ich hier heute sein darf.
Herzlich willkommen.
Dankeschön. Liebe Mira, wollen wir gleich hoch zu dir ins Kinderzimmer gehen?
Ja.
Machen wir, ne? Auf geht's. Mira, hier in deinem Zimmer gibt es ja ganz schön viel zu entdecken.
Ja.
Beschreib mal dein Zimmer.
Das also mein Zimmer ist schön bunt und ich mag hier auch gerne, also ich mag Fußballspieler und also es gibt auch so eine Rapper-AG, die ich mag und hier hängen auch ganz viele Bilder und meine Gitarren und Bilder von mir und meiner Schwester und ganz vielen.
Ja, du bist ja sehr vielseitig, ne?
Ja.
Du hast gerade gesagt, hier hängen Poster von Fußballspielern. Ich sehe da oben gerade Lionel Messi.
Ja.
Warum hast du den denn da hingehängt? Was findest du an dem so toll?
Also ich mag, also der spielt gut und das ist einer der besten Spieler und so. Den mag ich einfach, der ist nett.
Was ist denn an dem so Besonderes?
Also, dass er so gut ist und dass er auch ganz viel mit anderen spielt und als Team und so. Das mag ich.
Du spielst ja selber auch Fußball.
Ja.
Du bist hier im Verein in Haxheide, ne? Oder wo spielst
Also
du?
jetzt bei Ture.
Thora Haxheide.
Ja.
Du bist ja echt eine coole Socke. Wie finden die anderen im Dorf das denn so, dass du Fußball spielst? Und was sagen die Jungs?
Ja, also dass sie es gut finden und die verstehen nicht, warum so ein Mädchen Fußball spielt, aber es ist halt auch nicht so schlimm, dass sie es halt, ja, sie finden es cool.
Und warum spielst du denn Fußball? Warum ist Fußball so toll, auch als Mädchen zu spielen?
Weil ich das so gerne mag und weil es mein Hobby ist und weil ich daran Spaß habe.
Welche Position spielst du denn auf dem Platz?
Also am meisten so gerne Stürmer. Ja.
Und wie feiert ihr denn so, wenn ihr gewonnen habt?
Also, dass man dann beim nächsten Training, also am Ende noch Bonbons und so kriegt.
Ah, mit was
Ja.
Süßem werdet ihr belohnt.
Ja.
Wichtig ist ja, dass ihr auf dem Platz fair miteinander seid. Du hast ja gerade gesagt,
Ja.
du spielst gerne Fußball, weil ihr so ein Team seid. Du magst das, im Team zu sein.
Ja,
Und
man sich halt anfeuert und nett zu den anderen ist, dass er dann auch nett ist. Man macht halt das, was man auch gerne macht.
also wie man gerne auch behandelt werden
Ja.
möchte, ne?
Ja.
Teamgeist ist ja hier auch zu Hause wichtig, ne? Du wohnst hier mit deiner Dorfmutter Anke, mit 5 Kinderdorfgeschwistern, mit Hund Tigi. Was ist denn deine Aufgabe, damit der Laden hier läuft? Damit ihr alle so im Team funktioniert?
Ja, weiß ich nicht, dass ich nett zu den anderen bin, dass wir alle so auch so als Team sind. Ja, dass man nicht so die ganze Zeit rummeckert und die ganze Zeit so anzickt und so.
Bevor ich mit Mira weiterrede, blicken wir mal in die Geschichte dieses Kinderdorfs und seine Entwicklung. Und darüber spreche ich mit Einrichtungsleiter Jörg Kraft. Jörg Kraft, das SOS Kinderdorf Haxheide wird im Juli 60 Jahre alt. Wie und von wem wurde es gegründet?
Naja, die SOS-Kinderdorf-Idee stammt ja von Hermann Gmeiner und wurde noch ein bisschen vorher in Österreich, wenn Sie so wollen, erfunden. Hermann Gmeiner hat damals die 4 Prinzipien so für sich herausgearbeitet. Ein Kind braucht eine Mutter und damit meinte er dann soziale Mutterschaft, nicht unbedingt die leibliche Mutter. Ein Herd, nämlich ein funktionierendes Zuhause, seine Geschwister und letztlich das Dorf als stützende Gemeinschaft, damit es gut aufwachsen kann. Diese Idee wurde dann in der Folge von dem Deutschen Kinderdorfverein aufgegriffen und es gab seinerzeit Fördervereine aus engagierten Bürgern, die sich dann darum bemüht haben, dass an den heutigen Standorten Kinderdörfer entstanden sind. Das ging los in Diesen, es folgte das Kinderdorf in Sulzburg im Schwarzwald und dann ziemlich schnell das SOS-Kinderdorf Haxheide hier in Norderstedt. Heute leben gut 60 Kinder hier über Tag und Nacht. Es sind noch einige mehr, die jeden Tag von auswärts dazukommen und am Abend wieder nach Hause gehen. Und wenn wir alle Köpfe zählen, die hier sich um das Wohl der Kinder kümmern, kommen wir fast auf 100 Leute.
Wie finanzieren Sie sich denn?
Wir finanzieren uns zu gut 3/4 über öffentliche Mittel und zu einem knappen Viertel über Spendenmittel, die der Kinderdorfverein und die wir selbst einwerben und die uns ein Stückchen konzeptionelle Freiheit geben, Dinge zu tun, die wir mithilfe des Jugendamtes nicht tun können.
Nach den Zahlen, Daten und Fakten kehren wir mal wieder zurück in Miras Kinderzimmer. Und wir haben ja schon gehört, hier in der Kinderdorffamilie fühlt sich Mira so richtig wohl. Sie hat aber auch eine eigene Mutter und eine Schwester. Und darüber spreche ich jetzt mit ihr.
Meine Schwester schon, meine Mama auch, aber also meine Mama sehe ich öfters als meine Schwester.
Also du bist ja regelmäßig bei deiner Mama, ne? Alle 14 Tage? Mhm. Kommst jetzt auch gerade von deiner Mama, nicht? Mhm. Du warst jetzt hier über den 1. Mai da. Wer ist denn deine beste Freundin hier?
Und Amalia. Manchmal spielen wir auch zusammen oder wir...
Ihr rappt auch manchmal zusammen?
Nee, das nicht. Also nur manchmal. Manchmal mache ich das alleine.
Ja, du rappst ja, das finde ich ja cool. Ja. Wer ist denn da dein Vorbild? Beim Fußball ist es Messi und beim Rappen?
Also Arthur oder Dustin oder Nele.
Was ist das Besondere am Rap?
Ich weiß, also ich mag das einfach irgendwie, also das einfach zu sagen, was man so gerne, ich weiß auch nicht, ich mag das einfach.
Zu sagen, was man denkt?
Ja, irgendwie schon.
Liegt im Rap so die Wahrheit?
Ja, finde ich schon.
Du sagst ja auch, was du denkst, ne? Ja. Du bist ja auch ganz direkt.
Ja, und der Beat und so, das mag ich, weil er so ein bisschen schneller ist.
Ja. Der Schnelligkeit zählt ja auch beim Fußball. Mhm. Also du bist eher schneller unterwegs im Leben, so zack, zack.
Ja. Hm.
Deine Kinderdorfmama ist ja die Anke. Sagst du Anke oder sagst du auch manchmal Mama zu ihr?
Nee, ich sag Anke, weil ist ja nicht meine richtige Mama. Und sie hat ja auch eine Tochter und man, ja, also ich habe ja eine Mama. Und wenn sie es nicht so gerne mag, verstehe ich es auch, weil ich ja, und ich mag sie auch nicht, weil sie ist nicht meine richtige Mama.
Also du sagst Anke.
Aber ich habe sie trotzdem so gerne lieb. Und einfach so, ja.
Und was magst du denn so gerne an der Anke? Warum hast du Anke auch so lieb?
Weil sie mich immer unterstützt und weil sie mir bei manchen Sachen hilft, wo ich das nicht verstehe.
Was denn zum Beispiel?
Also zum Beispiel, also bei der Karateprüfung, wenn ich dann so ein bisschen Angst habe und so, sagt sie, nein, das schaffst du schon und dann musst du einfach an dich selbst glauben und so. Oder beim Referat oder so sagt sie mir, schreib doch das dazu auf und so.
Also du hast gerade gesagt, du machst auch Karate. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen?
Und Karate mag ich halt, weil man kann sich halt selbst verteidigen und ja, und anderen helfen, wenn die in Not sind oder so. Ja.
Also anderen helfen ist für dich ganz wichtig, dass du anderen helfen kannst.
Ne? Ja, und dass man nicht so selber von selbst angreift, nur weil der eine so ein schlimmes Wort oder irgendwas gesagt hat, so ein doofes halt. Hm. Sondern wenn der andere sich schlägt und man abwehrt oder so, das ist halt das Wichtigste, finde ich.
Hm. Ja. Du bist ja sehr beliebt wo bei den Kindern und den Jugendlichen hier im Dorf. Mhm. Du bist ja jetzt in der Kinder- und Jugendvertretung des Dorfes.
Ja.
Was gibt's denn da für Probleme? Worüber spricht ihr und wie könnt ihr das lösen?
Also wir reden so über, was die Kinder sich so wünschen und was sie lieber wollen. Und dann erzählen wir auch, also was es so für so Feste gibt und so. Und dann machen wir halt eine Abstimmung so, manchmal auch, was sie so gerne wollen und was sie nicht wollen. Und für die Ferienprogramme sagen die dann, was sie so gerne machen wollen. Ja.
Und jetzt ist ja bald das Jubiläum im Juli, 60 Jahre. Bereitet ihr da auch was vor?
Also haben wir schon.
Was denn? Was,
also worauf darf man
sich freuen?
Wir haben, ja, dass es so ganz viele Hüpfbogen und so gibt und alles so. Es gibt, da kommt auch ein Da kommt auch, glaube ich, ein DJ. Ja, da kommt ein DJ bei uns.
Dann kannst du rappen. Was wird es denn später mal werden?
Also, ich weiß nicht, ich habe so ein paar Auswahlen. So. Also, erst wollte ich Ärztin werden, jetzt will ich so Autoverkäuferin. Aber was ich so gerne werden möchte, ist WM-Fußballspielerin. Aber, also, oder Autoverkäuferin, weil ich mag so gerne teure Autos, so Lambos und so.
Ehrlich?
Ja.
Oder wieder Porsche. Auf Schnelligkeit, ne? Schnelligkeit wieder.
Ja. Oder Bugatti. Mhm. Oder so. Ja.
Aber WM-Fußballspielerin, also da drücke ich dir die Daumen.
Ja.
Ordentlich am Ball bleiben, Mira. Mhm. Disziplin, diszipliniert bist du ja.
Ja, und bei Ärzten weicht schon wieder andere Hilfe und das, ja.
Da möchte ist ich ja halt. Auch noch ein bisschen hin jetzt. Du bist
ja, ich
jetzt
weiß,
elf.
Deswegen.
Du kannst ja noch überlegen,
ja.
Was du machen willst. Also wir hätten Ärztin, Autoverkäuferin, professionelle Fußballspielerin. Mhm. Mit der Aussicht, die Weltmeisterschaft zu gewinnen.
Ja.
Mira, ich drücke dir die Daumen. Das hat ganz viel Spaß gemacht mit dir.
Okay.
Und jetzt machen wir mal das Mikro aus und gehen mal runter ins Wohnzimmer zu Anke. Anke, wir haben jetzt 15 Uhr. Was haben Sie denn heute schon so gestemmt?
Oh, heute haben wir schon einige Sachen erledigen können. Also es ist mein Morgen fängt ja immer an, 6 Kindern muss Frühstück gemacht werden, 6 Schulbrote müssen geschmiert werden, 6 Äpfelchen müssen geschnitten werden und so weiter und so fort. Und heute hatte ich Glück, dass kein Kind krank war und keine Schule anrief, dass eine Stunde ausfällt, also hatte ich sie alle relativ früh aus dem Haus. Aber es ging gleich weiter. Um 9 Uhr kam mein Team und wir haben Teamsitzung gehabt und eine halbe Stunde später kam unsere Bereichsleitung dazu und wir haben die Woche geplant und wir haben geguckt, welchem Kind wir wie am besten noch weiterhelfen können mit Therapien und so weiter. Wir haben tatsächlich unsere nächsten Tage besprochen und dann haben wir Mittag gemacht für unsere Kinder, die
Was
dann.
Gab's?
Oh, heute Gemüseauflauf. Die Kinder sind nicht so begeistert von ganz viel Gemüse, aber ich glaube, in der Kombination haben wir das heute ganz gut hinbekommen.
Schön gesund war's.
Schön gesund genau. War's, genau.
Und Sie kommen jetzt gerade auch von einem Termin. Wo waren Sie danach noch?
Ja, also ich habe meine Tochter jetzt gerade von der Fahrstunde abgeholt. Sie liegt in den letzten Zügen ihrer Fahrprüfung und freut sich schon sehr. Und ist da ganz euphorisch, ihre Fahrprüfung demnächst zu bestehen.
Ja, wir sagen dazu, dass auch Ihre eigene Tochter hier mit wohnt. Da kommen wir später nochmal drauf. Erstmal die Frage, wie lange leben Sie denn schon hier mit Ihrer Tochter?
Ich lebe jetzt fast genau 10 Jahre in diesem Haus mit meiner Tochter. Und die Caro ist jetzt 17 und sie ist gerade 8 geworden, als wir in dieses Haus zogen. Und wir sind ja nicht die einzigen Bewohner, denn dann kamen noch 5 Kinder dazu.
Wie kam Sie denn dazu, SOS Kinderdorfmutter zu werden? Hatten Sie ein Schlüsselerlebnis?
Also ein Schlüsselerlebnis gab es. Ich habe mich getrennt von meinem langjährigen Partner und habe gedacht, nein, mit Männern will ich jetzt erstmal nichts zu tun haben. Aber Kinder wollte ich trotzdem und las die Annonce von SOS Kinderdorf in der Zeitung und habe gedacht, ja, das wär's ja.
Warum meinen Sie, haben Sie gedacht, das wäre es?
Da kann man Kinder haben, ohne einen Mann haben zu müssen. Das war aber ein Trugschluss, habe ich dann ganz schnell festgestellt.
Wieso?
Es ist einfach so, dass die Kinder, die hier mit uns leben, bedürftiger sind, als ich das jemals gedacht hätte. Und alle Kinder, die wir hier haben, haben auch ein Herkunftssystem und haben Eltern. Und man ist nicht einfach nur die Mama, weil eine andere nicht da ist, sondern man muss natürlich auch fachlich einige Dinge können und wissen.
Und das ist die Frage, was muss man denn alles können, um hier anzufangen?
Ja, also ich habe im letzten Jahr zu Weihnachten von einer meiner ehemaligen Betreuten ein Schildchen gekriegt, da steht drauf Trösterin, Köchin, Schneiderin und so weiter. Also das, was vielleicht viele Mamas in diesem Land kennen, was Mamas so alles schaffen müssen. Das ist abverlangt und es ist auch abverlangt, dass man pädagogisch Dinge tut und bewerkstelligen muss, die vielleicht eine Mama nicht so schauen muss.
Sie sind ja Erzieherin von Ausbildung.
Ich bin von der Ausbildung her Erzieherin.
Das heißt, was müssen Sie da mitbringen? Darüber hinaus, also das Mama-Sein ist das eine,
ja,
die
genau.
weichen Faktoren sind das ja. eine, aber das psychologisch Geschulte, das ist das andere. Was müssen Sie da an Handwerkzeug mitbringen?
Also ich finde es gerade für unseren Beruf und oder unsere Berufung finde ich es gut, wenn man ein bisschen Theorie im Rucksack hat, dass man zum Beispiel über bestimmte pädagogische Theorien und Haltungen sich ein Bild machen kann.
Zum
und,
Beispiel?
Na, zum Beispiel ist, finde ich, die Bindungstheorie eine ganz wichtige, über die man Bescheid wissen muss, weil es Kinder gibt, die sind festgebunden und es gibt Kinder, die sind weniger festgebunden. Und
was heißt das?
Dass es hier bei uns zum Beispiel auch Kinder gibt, die gar keine Beziehungen und keine Bindungen eingehen, weil sie das von der Mama in ihrer frühesten Kindheit nicht gelernt haben. Und das ist natürlich schwierig in so einem Kontext, wie wir ihn hier haben, wenn ein Kind, was wir hier aufnehmen, überhaupt nicht dazu in der Lage ist, eine Beziehung oder eine Bindung in irgendeiner Form einzugehen, dann können wir ihm hier in diesem Setting Kinderdorffamilie auch nicht weiterhelfen. Dann ist es vielleicht in einer Wohngruppe, wo die Erzieher jeden Tag wechseln, besser aufgehoben.
Wenn die Kinder zu Ihnen kommen, sind die eher verängstigt?
Ja, also es gibt unterschiedliche Kinder. Es gibt Kinder, die wurden schon darauf vorbereitet, weil sie es vielleicht SOS schon mal gehört haben durch bekannte Geschwister und so weiter. Und die kommen meistens sehr freudig her, weil sie es schon kennen, dass wir hier ein großes Dorf haben, dass wir hier viele Möglichkeiten haben, auch der Freizeitbeschäftigung, dass die Kinder hier tatsächlich versorgt sind und dass tatsächlich für jedes Wehwehchen ein Erwachsener vor Ort ist. Es gibt eben auch Kinder, die überhaupt nicht wissen, woran sie sind, wenn sie hierher kommen. Und die Herkunftssysteme oder die Eltern, die Kinder abgeben müssen, und das kann man sich vorstellen, finde ich, haben natürlich auch nicht den Drang, den Kindern zu erzählen, wie toll das bei uns ist.
Was haben die Kinder denn so erlebt?
Das ist sehr unterschiedlich.
Was zum Beispiel? Sagen Sie mal.
Vernachlässigung in allen möglichen Formen, ob nun... Sie haben nicht gelernt, für sich zu sorgen, also was Hygiene angeht zum Beispiel, oder sie werden nicht genug mit Nahrung versorgt, oder sie werden nicht genug mit Zuwendung versorgt. Also das sind Vernachlässigungen in allen möglichen Geschichten. Das ist sehr oft das Thema. Und wir müssen professionell mit diesen Themen umgehen.
Also mit Gefühl ist erlaubt, aber Mitleid ist fehl am Platz. Ne?
So ist es.
Mit Gefühl hat ja was wirklich Warmes, was Positives.
Ja, selbstverständlich, aber... Für die Kinder ist es schon ganz viel, dass sie merken, dass sie den ganzen Tag versorgt sind. Dass zum Beispiel, wenn sie mittags aus der Schule kommen, das Essen auf dem Tisch ist, dass jemand fragt, wie war es denn in der Schule, dass jemand einfach nur da ist. Also manchmal muss man einfach nur da sein, um den Kindern gut zu tun.
Also weil auch das kennen sie nicht. Arm nehmen, Wärme,
selbstverständlich.
Zuneigung schenken, ne? Wie schön natürlich. Das ist. Ne?
Also wir versuchen, hier ein ganz normales bürgerliches Leben vorzuleben. Und die Kinder kommen ja tatsächlich meistens auch in bestehende Gruppen. Das heißt also, es sind schon Kinder da, die diese Wege schon gegangen sind. Sie sind hier willkommen geheißen worden, sie sind angekommen, sie haben alles Mögliche miterlebt, wie es hier sein kann. Und die Kinder, die dann schon länger da sind, sind mit den anderen Kindern dann auch immer sehr... Sehr gut.
Gibt es da so Rituale zum Einleben? Also wenn ein Kind jetzt neu in die Familie kommt, haben Sie so ein spezielles Ritual, was Sie leben?
Ja.
Oder was gebastelt, was gesungen?
Natürlich, oder jedes Kind bekommt ein herzlich Willkommen-Schild. Das wird entweder, also sowieso an die Haustür angebracht, das wird an das jeweilige vorbereitete Zimmer angebracht. Es gibt Kuchen, wenn wir vorher wissen, welches ist der Lieblingskuchen des Kindes, was zu uns zieht. Dann wird natürlich der Lieblingskuchen gebacken und es gibt eine Kaffeetafel mit allen, die hier wohnen, damit das Kind tatsächlich auch alle kennenlernt, wenn es das noch nicht haben konnte. Und solche Rituale gibt es und die halten wir für ganz wichtig, auch für die Kinder, die schon hier sind und natürlich für die Kinder, die dazukommen.
Im Laufe der Zeit vergisst das Kind seine Eltern oder vermisst es seine Eltern, egal was es erlebt hat? hängt es immer noch an den Eltern?
Selbstverständlich. Das ist so. Und das ist.
Wie kommt das? Was meinen Sie, woran liegt das?
Das ist, ich denke, dass es liegt in unserer Biologie begründet, dass man den Eltern gegenüber immer so ein Gefühl der Zugehörigkeit hat.
Auch wenn die Eltern das Kind haben fast verhungern lassen.
Ja, auch dann. Das ist wirklich so. Und ganz viele Kinder, die bei uns groß werden durften, die auch bis 18 oder vielleicht noch ein, zwei Jahre weiter hier waren, nehmen wirklich ganz viele erstmal den Weg zurück über das Herkunftssystem, um nochmal abzugleichen.
Um nochmal abzugleichen?
Mhm. Um nochmal zu gucken, was ist denn jetzt so den Lebensweg, den ich einschlagen möchte? Ist es der meiner Eltern oder ist es doch der, den wir im Kinderdorf leben durften?
Aber es ist ja ganz positiv, oder?
Ja, natürlich ist das positiv. Ich finde das sehr positiv, natürlich, weil sie kennen ja zwei Leben sozusagen. Und das ist natürlich immer eine Sache. Da kommt es dann eben drauf an, wie viel konnten wir hinterlassen.
Was ist denn, wenn das Kind zurück will? Wenn es hier eine Zeit war und hat so eine große Sehnsucht nach den Eltern, lassen Sie es dann gehen?
Das dürfen wir so gar nicht, weil wir haben ja immer den Auftraggeber Jugendamt und dann müssen wir uns natürlich mit den Fachkräften aus dem Jugendamt verständigen und dann müssen wir natürlich auch Gerichtsbeschlüsse abwarten, weil die Kinder sind ja nicht nur bei den Eltern sozusagen herausgenommen worden, weil ein Jugendamt das möchte, sondern es geht ja immer um Gerichtsbeschlüsse. Mhm. Und die Gerichtsbeschlüsse müssen dann nochmal korrigiert werden oder manchmal ist es auch so, dass Kinder dann tatsächlich wieder zurückkommen und ein Familiengericht entscheidet, dass sie das sollen. Aber ganz oft ist es nicht so.
Aber Mira ist ja ganz freudig bei Ihnen. Mira ist ja, ja gerne bei Ihnen, seit 5 Jahren schon.
Das stimmt.
Und das ist ja echt ein toughes Mädchen, nicht? Also, mhm. Die spielt Fußball, die mag Karate und rappt.
Ja.
Ist so richtig tough. Was ist das Besondere an Mira? Sagen Sie doch mal, was schätzen Sie so an ihr?
Also Mira ist ein Mädchen, was tatsächlich die Vorteile des Lebens im Kinderdorf mitnehmen konnte, so wie sie sind. Also sie hat sich hier einen Ort, ein Zuhause geschaffen, mit allen den Vorteilen, die sie nehmen konnte. Und das hat sie wirklich wahrgenommen. Also ich finde das ganz klasse. Sie hatte auch keinen so guten Start ins Leben. Sie ist tatsächlich
geflüchtet aus dem Irak mit der Mutter,
geflüchtet.
Der Schwester, ne?
Genau, und die Mama hat die Flucht auch seelisch nicht so gut überstanden und die große Schwester hat Mira tatsächlich ganz lange betreut, weil die Mama gar nicht mehr dazu in der Lage war. Und Mira hat sich hier ihren Ort gesucht und gefunden und fühlt sich hier wohl und das merkt man und vertraut uns und ich glaube, Mira ist ein Mädchen, was viel von uns mitnehmen kann.
Gab es denn auch schon mal ein Kind, bei dem Sie an Ihre Grenzen gestoßen sind?
Nicht nur eins, durchaus. Also es ist zum Beispiel ein Junge bei mir gewesen, der hat, bis er 15 war, bei mir gelebt, der in seiner ganzen Kindheit auf der Suche nach einer Familie war, weil er sie nie fühlen konnte und nie hatte. Und die Liebe seiner Mutter hat er immer gesucht, weil er auch von seinem kleinen Bruder sich betrogen fühlte, weil der saugte die ganze Liebe seiner Mutter auf und er hat kein bisschen davon abgekriegt. Und das hat er an mir abgearbeitet und er hat mir dann eben auch viel Frust entgegengebracht, weil er mich als diese Figur Mutter gesehen hat, die sozusagen immer nicht richtig war und die immer nicht genug war und die für ihn immer nicht genug war. Und das war ziemlich schwer.
Und was ist mit dem Jungen passiert?
Der Junge ist mit 15 dann in die WG gekommen, weil es ihm hier zu eng wurde und mir auch. Also wir beide haben gekämpft und gekämpft und sind nicht vorangekommen.
Also in die WG hier im Dorf,
ja,
nicht?
Ja, so das ist es.
Mhm. Da haben Sie ja auch Wohngemeinschaften für
genau.
Kinder und Jugendliche. Ne?
Und da ging es ihm eine Zeit lang auch besser. Dann ist er tatsächlich, als er volljährig war, wieder zu seiner Mama zurückgegangen. Und das war kein guter Start in sein eigenes Leben. Weil seine Mutter und er haben sich wirklich nicht gut vertragen. Und es ist so, dass er jetzt so durch die Welt zieht und immer noch eine Familie sucht. Mhm. Und das ist sehr schade, weil es ist eigentlich ein toller Kerl.
Das Kinderdorf, so haben wir eben von Einrichtungsleiter Kraft gehört, lebt zum großen Teil von Spenden. Ein langjähriger Unterstützer des Kinderdorfes ist Kai Bohrmann. Schwenken wir mal kurz rüber zu ihm nach Hamburg-Rissen. Da habe ich Kai Bohrmann getroffen. Kai Bohrmann, wann und mit wem sind Sie denn das erste Mal im SOS Kinderdorf in Haxheide aufgelaufen?
Ja, wenn ich mich etwas zurückbesinne, das war 1965. Da bin ich mit meinen Großeltern aus Rissen mit dem kleinen Brezelkäfer nach Haxheide gefahren. Meine Großeltern hatten vorher in der Zeitung gelesen, dass dort ein Kinderdorf eröffnet wurde und man dort noch sehr viel Sachen bräuchte, unter anderem Spielsachen für die Kinder und auch Geschirr. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht. Ich habe einen Teil von meinem Kinderzimmer ausgeräumt.
Wie alt waren Sie damals?
5 Jahre. Damals war ich 5 und kriegte also von meinen Großeltern auch schon in die Wiege gelegt, schaue immer zu den Kindern, denen es nicht so gut geht wie dir, guck in dein Kinderzimmer, was kannst du entbehren? Und deswegen habe ich in meinem Kinderzimmer dann eine Seite für mich gemacht und dann die andere mit den Kuscheltieren, den Matchbox-Autos, die dann in das Dorf gewandert sind. Und ich habe mich gefreut, dass auch die Kinder dort sich enorm gefreut haben, als wir mit den Spielsachen ankamen, weil diese Kinder hatten fast gar nichts und ich hatte einfach genug. Ich habe am Anfang gar nicht so umfassend mitbekommen, was genau eigentlich das SOS Kinderdorf ist und was dahinter steckt, sondern ich habe es eigentlich wahrgenommen als eine Ansammlung von Häusern, die relativ frisch gebaut waren. Und in diesen Häusern lebten Kinder mit einer Mutter. Dieses ganze Surrounding, was alles dahinter steckt, habe ich erst sehr viel später dann bewusst aufgenommen und bin deswegen ja nun seit 30 Jahren Hauptpate, weil ich es auch mehr durchdrungen habe.
Ich habe Ihnen mal ein schönes Bild mitgebracht, das kennen Sie. Das habe ich fotografiert. Das zeigt eine holzgeschnitzte Figurengruppe, die am Eingang des Kinderdorfes steht. Sie trägt den Titel La Familia, also die Familie. Was verbindet sie damit? Erzählen Sie mal.
Ja, es begab sich, dass der Dorfleiter Herr Kraft mich eines Tages ansprach, dass man im kommenden Jahr ein 50-jähriges Jubiläum hätte, was mittlerweile jetzt schon 10 Jahre zurückliegt. Und zu dem 50-jährigen Jubiläum würde man gerne etwas Besonderes machen. Und ich sagte, ja, was stellen Sie sich vor? Und er meinte, ja, wir möchten gerne kleine Kunstprojekte im Dorf installieren und die Kinder sollen dort auch mit ihren Malfarben tätig werden. Und über die Diskussion kamen wir dann auf die Figurengruppe, die von einem bekannten Holzschnitzer hergestellt wurden. Ich habe in meinen Firmen kleine Sparschweine aufgestellt und habe für jeden Kunden, der reingekommen ist, aus eigenem Budget immer 10 Euro reingesteckt, habe das dann nachher nochmal aufgerundet, sodass ich dann diese 5.555,55 Euro übergeben konnte, von denen wir dann diesen Eyecatcher für das Dorf haben anfertigen lassen. Und ich finde, es ist jetzt so, wenn man die Straße runterfährt, dass man sofort weiß, wo ist der Eingang zum Dorf und was erwartet einen dort. Ich habe auch öfter Veranstaltungen im Dorf organisiert, dass die dort einen Blick hinter die Kulissen tun können, weil viele in Hamburg wissen gar nicht, dass wir dort ein Dorf haben. Und die müssen sensibilisiert werden. Und wenn sie es dann einmal vor Ort mitbekommen haben, sind die so hellauf begeistert, dass ich sie glücklicherweise auch als Sponsor gewinnen konnte.
Herr Bohrmann, warum ist es so wichtig zu spenden und wie können Interessierte spenden?
Also, ich selber bin ja Monatsspender, aber wir haben auch viele Jahresspender, die zwischen Oktober und Dezember schauen, was ist noch im Säckel drin, wo möchte man spenden und auch hoffen, dass es direkt ankommt. Bei vielen Spenden weiß man immer gar nicht, wo in der Welt welche Leute davon was abgreifen. Hier weiß ich, es geht direkt in das Dorf, wenn ich sage, ich möchte eine Spende direkt fürs Dorf Haxheide tätigen und es auch auf den Überweisungsträger draufschreibe. Davon wird angeschafft, was gebraucht wird. Neue Computer, dann Unterrichtsmaterialien, Bücher, es wird was am Fußballplatz erneuert, was erneuert werden muss. Also alles, was auf einer Dringlichkeitsliste steht, wird davon zuerst abgearbeitet. Und natürlich werden von den Spenden auch die Psychologen und Soziologen bezahlt, die ja im Dorf tätig sind, um die kleinen Würmchen, die traumatisiert dort ankommen, die wieder auf die Beine stellen zu können.
Kai Bormanns Geschichte berührt mich irgendwie. Deshalb habe ich mich spontan entschieden, ebenfalls zu spenden. Wenn Sie das auch tun möchten, dann finden Sie die Bankverbindung unter sos-kinderdorf.de. Und damit gehen wir wieder zurück zu Anke ins Kinderdorfhaus nach Haxheide. Apropos Haus, Anke, wie ist das für Sie, wenn die Kinder aus dem Haus sind?
Ja, mit einem weinenden und einem lachenden Auge sieht man dem entgegen und sieht man dem zu. Es ist so, dass wenn man Kinder über Jahre begleitet hat, dann hängt man natürlich auch an ihnen und dann fragt man sich, was wird aus ihnen und kann man sie schon alleine lassen? Und also gerade zwei der großen Jungs haben mir bewiesen, dass es durchaus geht. Und ich bin sehr froh, dass sie mich regelmäßig besuchen und dass wir uns regelmäßig treffen.
Was haben die denn für einen Weg genommen?
Ja, der Älteste ist mittlerweile 23. Und abgesehen davon, dass er sich ein häusliches Umfeld mit Freundin und Haustier und neuer Wohnung geschaffen hat, hat er jetzt eine Ausbildung beendet und geht seinen Weg. Das finde ich großartig. Das
macht dich stolz doch auch sicherlich, oder?
Sicher, weil auch der Junge keinen guten Start ins Leben hatte, aber es jetzt für sich geschafft hat, sich ein eigenes Leben aufzubauen kontinuierlich. Und wie seit Jahren ist er immer noch Fußballer und ist mit seiner Freundin total nett miteinander und das über Jahre. Und wir sehen uns regelmäßig und das freut mich.
Sie sehen sich dann auch hier, kommt er dann hier hin?
Ja.
Und die sitzen hier am Tisch und erzählen von früher. Und
natürlich kommen sie zu Weihnachten.
Toll.
Und natürlich feiern wir zusammen Geburtstage. Und das, das macht auch so den Eindruck von, das war schon immer so und das wird immer so sein.
Ja.
Und das freut mich sehr.
Also die Verbundenheit ist geblieben.
Ja.
Wie viele Kinder haben Sie denn schon auf diesem Wege verabschiedet? Und wie verabschieden Sie sich? Wie entlassen Sie die Kinder ins neue Leben?
Ja, auch das ist sehr unterschiedlich. Und der Junge, von dem ich eben berichtet habe, der jetzt immer noch kommt, da haben wir tatsächlich eine große Abschiedsparty gefeiert und haben ihn ins Leben entlassen.
Was haben Sie ihm denn mit auf den Weg gegeben? Auch etwas, etwas Physisches, ein kleines Erinnerungsstück?
Ja, wir haben also hier schon mehr oder weniger die Tradition, dass es Fotobücher von der Zeit im Kinderdorf gibt. Und er ist zu dem Zeitpunkt auch 18 geworden und da hat er dann auch noch eine finanzielle Spritze für seinen Führerschein bekommen, natürlich, weil die Jungs und Mädels, die uns verlassen haben, es ja auch immer nicht so leicht in Bezug auf materielle Unterstützung. Aber diese Fotobücher sind ganz begehrt und die werden auch immer wieder mitgebracht und vorgeholt und bestaunt und es werden Geschichten erzählt und das ist schon schön.
Mhm. Also es bleibt im Herzen, nicht?
Mhm. Richtig, genau. Mhm.
Was machen Sie denn, wenn Sie mal frei haben? Sie sind hier ja rund um die Uhr im Einsatz. Was haben Sie denn für Hobbys?
Ja, also das hat sich dann natürlich auch mit meiner Tochter und mit unseren Kindern hier so ein bisschen gewandelt. Also von früher habe ich sehr gerne gelesen und habe sehr gerne gemalt und habe mich in Handarbeiten versucht, mehr oder weniger erfolgreich. Heutzutage ist es so, dass ich mich sehr verbunden fühle mit dem Pferd meiner Tochter.
Ah, okay. Also das Thema Pferd spielt ja auch eine Rolle. Es gibt hier Pferdetherapien, nicht?
Das ist richtig.
Pferdestütze-Therapien, also erzählen Sie mal.
Wir haben eine reitpädagogische Abteilung.
Ach so, ja, genau.
Mhm. Genau. Und die Kinder fahren regelmäßig zu unseren Pferden. Und
wo stehen die denn?
Die stehen in Grande. Das ist tatsächlich so ungefähr eine Fahrstunde ein weg.
Ne? Mhm. Mhm.
Das hat aber auch den Vorteil, dass weder der Erwachsene noch das Kind aus der Situation, wir fahren nach Grande, heraus kann. Und im Auto ergeben sich da manchmal tatsächlich gute Gespräche, die sich sonst im Gewusel des Alltags nicht ergeben
würden. Zum Beispiel, was wäre das?
Also ein Gespräch über die Schule und wie läuft es denn da gerade oder wie läuft es denn da gerade vielleicht auch gerade nicht oder die erste Liebe oder...
Oh ja. Herzschmerz auf dem Weg zum Pferd.
Unglaublich. Oder eben auch, wie war denn der letzte Besuch bei Mama und was hat dem Kind gerade gefallen und was war ganz fürchterlich. Diese Dinge vergraben die Kinder sonst gerne.
Also diese Momente außerhalb des Kinderdorfes sind wichtig.
Definitiv. Nicht?
Genau.
Ja, die sind ganz wichtig. Mhm. Mhm.
Aber nochmal zurück zur Frage, was machen Sie, wenn Sie frei haben? Also Sie sind beim Pferd.
Ja, Sie kümmern sehr sich gerne. Ums Pferd. Mhm. Sehr gerne, weil Pferde haben tatsächlich für mich, verbreiten sie das Gefühl, dass sie mich ganz schnell runterholen und ich wieder mit beiden Füßen auf dem Boden stehe. Und ich fahre auch gerne mit zu Veranstaltungen mit Pferden. Das ist wirklich so eine Art Hobby geworden.
Es gibt ihnen Kraft dann.
Auf jeden Fall.
Ja, das brauchen sie ja auch. Also ich meine, alle zerren an ihnen, alle nehmen Kraft. Sie müssen auch auftanken. Ja. Und das machen sie dort? Haben sie noch andere Hobbys, die sie lieben?
Also ich mache auch gerne Kurzreisen. Also ich bin nicht sehr lange hier weg. Und das bin ich ungern. Weil
wie viele Tage werden das dann?
So Kurzreisen sind bei mir so immer 4-5 Tage ungefähr. Das ist okay.
Und wo geht's dann hin?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Also meistens natürlich nicht so ganz so weit weg, aber es gibt ja auch hier in Norddeutschland unglaublich schöne Ecken, die habe ich jetzt in den letzten Jahren schon entdecken dürfen. Also von der Lüneburger Heide bis zum Harz, bis Nord- und Ostsee gibt's wunderschöne Gegenden, in denen man entspannen und sich erholen kann. Und da auch wunderschöne Pensionen, wo man sein darf und wo man tatsächlich die Seele baumeln lassen kann. Und das ist schon sehr schön.
Ihre Tochter wird jetzt 18 und macht gerade den Führerschein, hatte sie mir vorhin erzählt. Ja. Sie lebt ja, wie wir schon gesagt haben, mit Ihnen hier im Haus. Wie ist denn das für Ihre Tochter, Ihre Mutter mit weiteren nicht blutsverwandten Geschwistern zu teilen? Läuft das gut?
Erstaunlich gut, das muss ich wirklich sagen. Also das war für uns ein Experiment, auch für uns als Kleinstfamilie sozusagen. Und meine Tochter, wie gesagt, war 8 Jahre alt, als sie hier einzogen. Und eigentlich hat sie so die Initialzündung gegeben. Ich habe schon viele Jahre vorher im Kinderdorf gearbeitet, aber nicht als Kinderdorfmutter, sondern als Erzieherin in verschiedenen Settings, also in Wohngruppe und auch in Kinderdorffamilie. Und meine Tochter hat das die ganzen Jahre miterlebt und sie war auch öfter hier im Kinderdorf. Und als sie 7 war, sagte sie plötzlich, Mama, ich möchte gerne Geschwister. Und da habe ich gesagt, das wird schwierig, weil ich bin auch schon relativ alt. Und da sagte sie, Mama, warum ziehen wir eigentlich nicht ins Kinderdorf? Und mit der Frage bin ich dann zu unserem Einrichtungsleiter gegangen und habe gefragt, ob wir das weiterdenken können. Und er hat prompt Ja gesagt. Und dann haben wir weitergedacht und das ein halbes Jahr später haben wir hier gewohnt. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, es könnte schwierig werden, dass Caro als Einzelkind nun plötzlich die Mama teilen muss. Also das Gegenteil war der Fall. Also ich glaube, meine Tochter hat hier in diesem Setting und in diesem Zuhause mehr soziale Kompetenz gelernt, als ich ihr sonst jemals hätte beibringen können. Und sie ist mit diesen Kindern und mit diesen Umständen auch sehr gewachsen. Und sie ist hier tatsächlich wie jedes andere Kind hier groß geworden, ohne dass sie sich anders gefühlt hätte, nur weil ihre Mutter hier arbeitet. Oder meine Kollegen haben sie auch mit in die Gruppen aufgenommen. Das war bombastisch, auch diese Zusammenarbeit und diese Möglichkeit, sein Kind an seinem Arbeitsplatz zu haben, ist natürlich auch einmalig und toll. Und ich bin da sehr dankbar.
Unser Gespräch zeigt, die Welt braucht mehr Kinderdorfmütter wie Sie. Und Sie Sie haben mir gesagt, es kommen wieder mehr Kinder zu Ihnen. Und jetzt Bühne frei für Sie, für Ihren Appell. Warum sollte man Kinderdorfmutter werden?
Ja, vielen Dank. Also es ist wirklich wahr, wir suchen dringend Nachwuchs und Frauen und Männer, die sich das vorstellen können, in diesen Settings zu arbeiten. Es ist definitiv eine Lebensumstellung und man sollte sich das reiflich überlegen, ob es in das eigene Leben passt. Aber es ist eine sehr sinnstiftende Aufgabe und wir haben hier tatsächlich beste Arbeitsmöglichkeiten und beste Arbeitsbedingungen. Das kann man nicht anders sagen. Und der Verein SOS Kinderdorf ist nach wie vor ein super Arbeitgeber. und gibt einem alle Hilfe, die man braucht, um Kindern in Not helfen zu können. Und das ist unsere Aufgabe nach wie vor.
Wäre das denn auch möglich für Frauen, die in einer Partnerschaft leben? Sie sind jetzt nun alleinstehend mit ihrer Tochter, aber da gibt es auch Möglichkeiten. Also auch diese Frauen dürfen sich angesprochen fühlen.
Selbstverständlich. Also Frauen und auch Männer in allen Lebenslagen können durchaus anfragen. Es gibt in anderen Kinderdörfern tatsächlich auch Partner, die eine Kinderdorffamilie führen. Und es gibt tatsächlich auch eine Kollegin, die hat Zwillinge, eigene Zwillinge, die noch ziemlich klein sind. Auch das gibt's. Und wie gesagt, also wenn jemanden das anspricht, warum nicht mal gucken, ob es vielleicht ins eigene Leben passt. Ich empfinde diese Arbeit als sehr sinnstiftend und als sehr, ich kann nur sagen, es ist eine große Freude, diesen Kindern helfen zu dürfen.
Da kann ich nur sagen, danke, Anke.
Gerne.
Deine Zeit, sie ist vorbei. Leb dein Leben, ich bin frei. Deine Tränen, sie sind einfach fake. Lass mich nicht manipulieren, du brauchst es gar nicht probieren. Deine Tränen, sie sind einfach fake.
So gar nicht fake waren die Gespräche, die ich im SOS Kinderdorf führen durfte. Und Mira hat sogar zum Schluss noch für mich gerappt. Die Begegnungen haben mir gezeigt, auch wenn Kinder aus schwierigen Verhältnissen stammen, haben sie die Möglichkeit, unbeschwert aufzuwachsen, wie hier im Kinderdorf, in einer Familie, mit Geschwistern, mit Liebe, Verbundenheit und einem Zusammengehörigkeitsgefühl. Genauso, wie ich es als Kind selber erfahren durfte. Ich gratuliere dem SOS Kinderdorf Haxhalde herzlich zum 60. Geburtstag und wünsche ihm, dass es noch viele Kinder in Liebe auf den Weg bringt. Das war Befragt, Menschen, die bewegen. Lust auf mehr Geschichten? Die gibt's jetzt auf puraprimavera.com. Bleibt mutig, coraggio ragazzi!